Grüße, Freunde des Rennsports, herzlich willkommen im E-Pod von eFormel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. In die Zukunftsfrage zum Mercedes-Nachfolgeteam kommt etwas Leben. Laut Medienberichten soll Nissan ab der nächsten Saison das Team Brackley mit Antrieben versorgen. Möglicherweise unter dem Banner eines neuen McLaren-Teams. Wir reden über die Auswirkungen dieser Konstellation und blicken heute auch auf den Kostendeckel in der Formel E. Alles in dieser Episode. Mein Name ist Tobi Blum. Viel Spaß beim Hören. Und wie üblich mit dabei in der Mini-Saisonpause zwischen dem ersten Teil des Jahres und dem nächsten Teil des Jahres, irgendwie passiert momentan herzlich wenig in der Formel E, ist Tobi Wirz frisch zugeschaltet aus der Redaktion. Einen schönen guten Tag.
Hallöchen.
Sag mal, wie verbringst du eigentlich jetzt diese Zeit? Wir haben den ganzen März frei, den halben Februar frei, es geht auch noch ein bisschen in den April hinein. Ich glaube, 8 Wochen Pause sind das. Das ist echt, also viele gehen auf dem Zahnfleisch. Wie geht's dir?
Ja, ich habe auch so genug zu tun. Also ich bin jetzt da nicht zu 100% von der Formel E abhängig. Aber muss natürlich sagen, ja, gerade wenn dann auch so allgemein relativ wenig passiert, ist es schon ein bisschen langweilig, muss ich zugeben an der Stelle.
Aber es passieren dann immerhin wenige Dinge, dafür dann relativ große. Wir haben gerade schon im Intro gehört, es bahnt sich so eine witzige Dreiecksbeziehung an zwischen McLaren und Mercedes und Nissan. Über die Details davon wollen wir heute reden. Erstmal blicken wir allerdings in den Rückspiegel und schauen uns an und hören uns vielmehr an, was in der letzten Zeit so passiert ist in der Formel E. Unterhalten! ProSieben hat die Einschaltquoten und Marktanteile beim Mexico City E-Prix gesteigert.
Unterwegs, die E-Scooter Championship hat ihren Rennkalender für die Debütsaison 2022 veröffentlicht.
Unterbuttern, Pascal Wehrlein träumt nach dem Mexiko-Sieg vom Formel-E-Titel und sagt klipp und klar, Porsche will nun um die WM kämpfen.
Und unterschrieben, Nissan soll zukünftig das Nachfolgeteam von Mercedes mit Motoren ausstatten. Der Einsatz könnte unter dem Banner von McLaren laufen.
In der letzten Woche geisterte so ein Bericht durch das Formel-E-Fahrerlager, dass es Neuigkeiten geben könnte in der Zukunft des Mercedes-Teams. Die Vorgeschichte, die haben wir schon hinlänglich beleuchtet hier in unserem Podcast. Mercedes wird nach der laufenden Formel-E-Saison 2022 den Sport verlassen. Das Team selbst, also die Jungs und Mädels, die da angestellt sind, die haben aber immer noch gehörig Bock, in der Formel-E mitzumachen. Und deswegen agierten da die Kräfte so im Hintergrund in den vergangenen Monaten und haben jetzt wohl Nissan als Antriebslieferanten an Land gezogen bekommen. Mercedes, beziehungsweise das, was nach dem Ausstieg noch davon übrig bleiben wird, könnte also ein Kundenteam der Japaner werden. Tobi, erzähl uns mal, was steckt hinter diesen Nachrichten? Wie ist es dazu gekommen? Was ist da das Grobe, was wir uns merken sollten aus dieser Nachricht?
Ja, also bislang klar ist, dass Nissan ein Kundenteam gefunden hat. Das ist der erste Schritt. Und ja, der zweite Schritt ist dann natürlich, das damit zu verknüpfen, welche Kunden oder welche Kundenteams das sein könnten, welche Optionen sich da anbieten. Und da ist tatsächlich aktuell sind die Anzeichen dafür da, dass es sich dabei tatsächlich um das aktuelle Mercedes-Team handeln könnte oder handeln dürfte. Besser gesagt, dass auch, wie du schon sagtest, nach dem Mercedes-Ausstieg weitermachen will. Das Team selber funktioniert. Das ist zwar das Mercedes-Team, viele Leute haben da auch Verbindungen zu Mercedes, aber nichtsdestotrotz kann das Team auch nach dem Ausstieg von Mercedes weiter operieren unter einem neutralen Namen oder vielleicht unter dem Namen eines anderen Herstellers oder eines anderen bekannten Motorsportteams, und da geistert ja immer noch der Name McLaren im Zusammenhang mit der Formel E herum. McLaren selbst hat sich ja eine Einstiegsoption in die Formel E gesichert, aber da ist es ja schon seit geraumer Zeit sehr, sehr still drum geworden um das Thema. Ja, das deutet alles darauf hin, dass McLaren nicht wie in der Extreme E mit einem eigenen Team einsteigen wird, sondern wenn sie weiterhin Interesse an einem Formel-E-Engagement haben, würde sich da die Option anbieten, ein bestehendes Team zu übernehmen. Und ist natürlich das aktuelle Mercedes-Team ein möglicher Kandidat. Das Team ist ja auch erst im letzten Jahr umgezogen, ja, vom früheren HWA-Standort in der Falterbach nach Brackley, da wo auch das Mercedes-Formel-1-Team sitzt. Von daher, das ist schon mal in Großbritannien, das ist auch gar nicht so weit weg vom McLaren-Standort. Das Technologiezentrum von McLaren steht ja in Woking. Und von daher wäre das eine Option. Möglicherweise bleibt das Team auch weiter in Brackley beheimatet und wird nicht nach Woking umziehen. Das ist auch eine Option, die im Raum steht, aber ob das Team tatsächlich zweimal innerhalb von 2 Jahren komplett umziehen wird, wage ich an der Stelle ein bisschen zu bezweifeln. Man hat ja sicherlich nicht ohne Grund die Räumlichkeiten in Brackley erst vor kurzem hergerichtet für das Team, ja, dass es von da aus arbeiten und operieren kann. Und von daher gehe ich persönlich davon aus, dass das Team auch weiterhin in Brackley baden wird. Interessante Nachricht, die in den vergangenen Tagen reingekommen ist und die auch so ein bisschen damit reinspielen könnte, ist, dass der frühere Formel-E-Pilot Charles Pic nämlich tatsächlich das Dams-Team übernommen hat. Dams ist ja das französische Motorsportteam, das von Jean-Paul Driot unter anderem gegründet wurde, was die Einsätze für Renault und mittlerweile für Nissan in der Formel E durchführt. Aber, muss man sagen, da wurde direkt abgewunken und gesagt, nein, Charles Pic hat nur das Formel 2-Team übernommen. Ja, beim Formel E-Team bleiben die Strukturen unverändert. Hat allerdings selbst auf die Geschichte mit Mercedes bzw. McLaren höchstens am alleräußersten Rand Einfluss, denn da geht es ja da tatsächlich darum, dass es ein Kundenteam wird, das zusätzlich zu E-Dams mit Antrieben beliefert wird. Wie gesagt, offiziell ist an dieser Stelle noch gar nichts, aber die Anzeichen verdichten sich, dass es zu dieser Konstellation kommen könnte, also ein Bündnis aus McLaren, Mercedes, zumindest im aktuellen Mercedes-Team, und Nissan als Antriebslieferant. Tobi, was halten wir denn davon, von so einer Allianz?
Ja, es ist ein ganzer Dschungel, den man da irgendwie durchkämmen muss, oder? Also McLaren und Mercedes, die kennen sich ja aus der Formel 1. Da ist Mercedes wiederum der Antriebslieferant für McLaren. Und McLaren könnte jetzt mit Mercedes Personal, also ab 2023 oder vielleicht schon Ende diesen Jahres 2022, an den Start gehen, unter Einwirkung von Nissan. Es ist so eine ganz kuriose Dreiecksbeziehung, aber eine, über die ich mich, glaube ich, freuen würde. Es sind noch ganz schön viele Fragezeichen und das ist, glaube ich, gerade ganz gut auch bei dir rausgekommen. So weit, so gut, würde ich jetzt mal einfach sagen. Aber es ist immer einfach so, dass McLaren talentiertes und erfahrenes Personal hat. Mercedes Formel E Team sowieso. Mein Gott, die sind amtierende Weltmeister in der Formel E. Einzig und allein die Komponente Antriebsstrang ist für mich noch so ein Ding, was meine Euphorie ein bisschen bremst. Denn Nissan war in den letzten Jahren wirklich nicht das Maß der Dinge in der Formel E. Die trauern dieser Renault-Phase aus der ersten Fahrzeuggeneration der Formel E, glaube ich, schon noch ein bisschen hinterher, weil da war Renault E-Dams halt das dominante Team. Und in den letzten Jahren fiel Nissan E-Dams so ein bisschen ans Ende des Feldes zurück. Das bleibt also noch so ein bisschen eine Wundertüte, wie erfolgreich diese Kombination mit dem Nissan-Antriebsstrang sein wird. Fairerweise muss man allerdings sagen, das ist ja bei allen Teams so. Das wird eine neue Homologation für alle Teams. Auch DS Automobiles wird einen ganz neuen Antriebsstrang bauen. Und Porsche wird einen ganz neuen Antriebsstrang bauen. Und Jaguar auch. Und Nissan eben auch. Und da ist dann für Nissan genauso die Möglichkeit wie für alle anderen Konstrukteure, Boden gut zu machen, den sie in den letzten Jahren verloren haben. Das ist das Einzige, was, wie gesagt, meine Euphorie noch ein bisschen bremst. Diese Wundertüte Antriebsstrang. Aber ansonsten klingt das, als hätte das Hand und Fuß, dieses Trio.
Ja, aus meiner Sicht, dass McLaren nicht als komplett neues Team in die Formel E einsteigen wird und den vakanten Slot, den früher Audi hatte, übernehmen wird, ist ja uns allen schon seit Monaten klar. Ja, die Übernahme von dem aktuellen Mercedes-Team ist allerdings sowohl für McLaren als auch für das Team selbst und natürlich auch für die Formel E in meinen Augen eine sogenannte dann Win-Win-Win-Situation. Alle drei können da verdammt viel von profitieren. Wie gesagt, für die Formel E ist es wichtig, dass man nach dem Ausstieg von Mercedes jetzt auch weiterhin das Team mit an Bord hat und dass das Starterfeld nicht noch mehr zusammenschrumpft. Punkt, den du schon angesprochen hast, die Konkurrenzfähigkeit. Das hängt natürlich, muss man an der Stelle sagen, sehr, sehr stark vom Nissan-Antrieb ab. Da muss ich allerdings Nissan zugutehalten, nach dem Doppelmotorverbot und der damit verbundenen kurzfristigen Neuentwicklung eines Einzelmotorantriebs gehört der Nissan-Antrieb jetzt aktuell nicht zu den Top-Aggregaten der Serie, aber wie du auch schon gesagt hast, für Gen 3 werden die Karten komplett neu gemischt und da sehe ich auch keinen technischen Nachteil grundsätzlich bei den Japanern.
Ich finde das ja unheimlich spannend, wie McLaren sich in den letzten 2 Jahren so ausfranst und überall in die Welt des Motorsports hinausdringt. Vor einigen Jahren war das doch das Team, wo man in der Formel 1 gesagt hat, oh weh, die haben Probleme mit den Finanzen. Dann kamen Investoren aus dem Mittleren Osten mit großen Geldkoffern an. Und plötzlich hat McLaren die Ressourcen und das Können, sich in der Formel 1 erfolgreich zu engagieren und Doppelsiege einzufahren und ein IndyCar-Team zu betreiben. Jetzt seit dem vergangenen Wochenende auch noch ein Extreme E-Team zu betreiben und vielleicht künftig ein Formel E-Team zu betreiben. Ich finde das echt spannend, wie McLaren ja einst schien, als würde das Team eher hinten wegfallen und der nächste Kopf sein, der dann rollen wird in der Welt des Motorsports, nachdem die Erfolge in der Formel 1 halt ausblieben, zu Zeiten, als Honda die Motoren noch zur Verfügung stellte. Und jetzt mit 4 großen Motorsportoperationen, potenziell, 3 sind es aktuell, die 4. könnte die Formel E sein. Das ist schon echt spannend, was aus dem Team geworden ist. Und ich ziehe da den Hut auch vor dieser Entwicklung des Teams McLaren.
Auf jeden Fall, da hat Zac Brown verdammt viel richtig gemacht, als er angefangen hat, das McLaren Racing auf etwas breitere Beine zu stellen. Er ist ja dann noch nicht so lange CEO, aber hat mit Andy Seidel, den kennen wir ja auch, früher von Porsche zum Beispiel, ja, einen richtig guten Mann, der als Teamchef in der Formel 1 fungiert. Wie gesagt, Engagement in der IndyCar fruchtet mit Smith Peterson, hat man da ja zusammengespannt und das Team Arrow McLaren SP gegründet. Extreme E sieht auch bislang ganz gut aus, obwohl da natürlich, das ist wie bei vielem, was die Extreme angeht, das ist natürlich mehr eine Wunderkerze. Sieht schön aus, aber nichts. muss man doch mal so sagen. Formel E-Einstieg wäre ein weiterer großer Schritt und ich glaube, dass sowohl McLaren als auch die Formel E selbst davon massiv profitieren können.
Ab Oktober 2022 gilt in der Formel E ein Kostendeckel. Und das ist eine riesengroße Umstellung im Vergleich zu den letzten 8 Saisons. Und weil so wenig los ist auf dem Nachrichtenmarktplatz der Elektroserie, wollen wir heute mal die Gelegenheit nutzen, diese Zeitkapazitäten aufzuwenden, die wir dadurch bekommen, mal so ein bisschen in die Details von diesem Kostendeckel einzusteigen. Nicht erschrecken. Es ist spannender, als es zunächst klingt. Also wenn ich jetzt hier ankündige, wir machen Kostendeckel, ich hoffe, dass jetzt nicht viele Leute abgeschaltet haben, weil es ist wirklich ein spannendes und vor allem ein enorm wichtiges Thema. Tobi, willst du nochmal, bevor wir in die wirklichen Detailfragen einsteigen, kurz erklären, warum brauchen wir in dieser doch oft für ihre Kosteneffizienz gelobten Formel E, weil die so billig ist im Vergleich zu anderen Motorsportrennserien, warum brauchen wir da überhaupt einen Kostendeckel?
Ja, du hast es gesagt, die Formel E war richtig schön billig, früher zumindest, aber mit der steigenden Professionalisierung, mit der steigenden Herstellerengagements werden auch da jedes Jahr immer höhere Summen ausgegeben. Ja, die Ausgaben der Teams und Hersteller steigen von Jahr zu Jahr quasi. Vor allem für die Entwicklung oder zum Beispiel auch ein weiterer Punkt ist Fahrergehälter. Ja? Die richtig guten Fahrer, für die ist die Formel E mittlerweile sehr, sehr attraktiv und die rufen dann natürlich auch ein entsprechendes Salär ab. Grundsätzlich ist es so, dass wir Kostendeckel in bestimmten Bereichen ja schon haben. Ja, zum Beispiel betrifft das das Chassis zum Beispiel, das aktuell, glaube ich, 298.000 Euro kostet. Zur Gen 3-Ära steigen die Kosten dann ein bisschen auf 340.000 Euro. Geht auch noch, ja. Aber auch die Antriebe zum Beispiel, die müssen zu einem fixen Preis von den Herstellern an Kundenteams abgegeben werden. Ja, auch da gibt es keine Spielbreite, sondern da steht tatsächlich fest drin, so und so viel darf der Antrieb kosten, so und so viel darf der Support für den Antrieb kosten und so weiter. Wir haben in der Formel E den Fall, dass wir kleinere Teams mit weniger Budget haben, aber auch einige große Herstellermannschaften mit verdammt viel Kohle im Hintergrund. Und die Formel E möchte da auf die Art und Weise einen eigenermaßen fairen Wettbewerb zwischen diesen unterschiedlichen Teams mit unterschiedlichen hohen Budgets herstellen, indem man tatsächlich sagt, hier ist die Grenze, bis dahin dürft ihr gehen und nicht weiter. Ja, das auch im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie, die ja für diverse Einsparungen in der weltweiten Wirtschaft gesorgt hat, ist dieser Kostendeckel einstimmig von der Team- und Herstellervereinigung der Formel E beschlossen worden. Also da ziehen tatsächlich alle, die dran teilnehmen, an einem Strang und niemand will da irgendwen auf die Art und Weise kastrieren oder ihn am weiteren Erfolg hindern, sondern tatsächlich hat man da im Gegensatz zu manch anderen Motorsportmeisterschaften tatsächlich dann noch den gemeinsamen Blick fürs große Ganze.
Da ziehen also alle an einem Strang bei dieser einstimmigen Entscheidung. Da stülpt niemand irgendwem irgendeine Regel über. Das ist einstimmig so beschlossen worden. Und das selbstverständlich aus Inspiration aus anderen Sportarten. Wenn man sich im US-Sport beispielsweise bewegt, da gibt es in der NBA und in der NFL und in der NHL ganz viele verschiedene Arten von Kostendeckeln und unter anderem halt auch in der Formel 1. Also das ist im Motorsport auch kein Novum. Dort sind in diesem Jahr alle Ausgaben von allen Teams auf 140 Millionen US-Dollar gedeckelt. Der Deckel sinkt dann im nächsten Jahr nochmal um weitere 5 Millionen US-Dollar. Und ich denke, dass es keine Überraschung ist, dass sich die Formel E in dieser Hinsicht auch maßgeblich orientiert hat an der Formel 1. Da sind durchaus einige Formulierungen ähnlich in den Verträgen. Da sind halt die Zahlen anders. Aber die reine Konstruktion von dem Regelwerk für den Kostendeckel, die ist dann doch schon recht ähnlich zu dem der Formel 1. Und jetzt lass uns mal richtig einsteigen in diesen Formel-E-Kostendeckel, der im Grunde genommen aus zwei Deckeln besteht, nämlich einen für die Teams und einen für die Hersteller. Und da halten wir grundlegend erstmal fest, die Teams dürfen in den ersten zwei Gen-3-Jahren nicht mehr als 13 Millionen Euro ausgeben und der Herstellerrahmen liegt dann bei 25 Millionen Euro. Nur nochmal zum Verdeutlichen, ne? Also 13 Millionen für die Teams. Vergleich das mal mit den 140 Millionen, die die Teams in der Formel 1 ausgeben dürfen. Also das ist immer noch ein Riesenunterschied zwischen den beiden Meisterschaften. Aber 13 Millionen Euro haben oder nicht haben, das ist schon eine Sache, wo man langsam drüber nachdenkt, dass das vielleicht die kleineren Teams nicht mehr so leicht stemmen können wie die ganz großen Konstrukteure. Und nach diesen ersten zwei Gen-3-Jahren, wo die Deckel bei 13 bzw. 25 Millionen Euro liegen, steigt der Etat dann auf 15 Millionen Euro für die Teams. Wir reden da jetzt über die Formel E-Saison 11, also das ist schon noch ein bisschen weg. Aber der Team-Etat steigt von 13 auf 15 Millionen Euro, um, Zitat, die zweite Phase des Gen-3-Autos abzufedern. Das klingt so ein bisschen vertraut und so ein bisschen, als hätte ich das schon mal gelesen und ausgesprochen. Es wirkt sehr so, als könnte es ein Gen 3 Evo-Fahrzeug geben. Das war ja in der aktuellen Fahrzeuggeneration schon geplant mit dem Gen 2 Evo, das dann durch die Corona-Pandemie doch abgesägt wurde kurzfristig. Im Grunde genommen war das nur ein Facelift. Da hat sich technisch wenig verändert. Da kam so eine witzige Haifischschlosse hinten drauf auf die Motorhaube und die Abdeckung der Vorderräder wurde ein bisschen überarbeitet. Dann wurde das aus Kostengründen eben gestrichen. Die Formel E könnte in Gen 3 ein ähnliches Facelift planen. Bestätigt ist das allerdings noch nicht.
Ich glaube aber nicht, dass für ein reines Facelift der Etat um 2 Millionen Euro steigen wird. Also das sind ja mehr als 15% an der Stelle. Da könnte ich mir auch vorstellen, dass vielleicht auch auf technischer Ebene noch eine Anpassung kommt.
Das könnte durchaus sein. Jetzt ist es allerdings so, keine Regel ohne Einschränkungen. Dieser Kostendeckel, und das müssen wir der Vollständigkeit halt einfach sagen, der kann noch verändert werden. Und zwar, wenn der Kalender deutlich größer oder eben kleiner wird. Bei diesem Kostendeckel von den 13 Millionen Euro geht die Formel E davon aus, dass in den jeweiligen Saisons 12 Rennwochenenden stattfinden. Da ist dann erstmal egal, ob das ein Rennen ist oder ob das ein Doubleheader mit zwei Rennen ist. Wir gehen einfach mal grundlegend von 12 Rennwochenenden aus. Und wenn mehr Wochenenden stattfinden oder weniger Wochenenden stattfinden, dann steigt bzw. sinkt das Budget um den Faktor 250.000 Euro mal die Anzahl der Rennwochenenden. Zum Beispiel, wenn wir jetzt von nicht 12 Rennwochenenden ausgehen, sondern nur 10 Rennwochenenden, dann rechnen wir 250.000 mal 10 Rennwochenenden, bedeutet, das Budget der Teams sinkt um 2,5 Millionen Euro. Das ist etwa der Rahmen, in dem wir uns bewegen werden, wenn der Kalender größer oder kleiner wird. Jetzt zum großen Thema Fahrergehälter, das du gerade eben schon angesprochen hast, Tobi. Die sind ein enorm wichtiges Thema, denn die Formel E ist nun mal eine sehr individuelle Meisterschaft. Da machen die Fahrer einfach den Unterschied, ob sie effizient fahren können oder nicht. Deswegen stiegen in den letzten Jahren die Gehälter. Was passiert also in der Zukunft mit den Gehältern der Fahrer in der Formel E?
Ja, um zu sagen, was in der Zukunft passiert, muss man erstmal einen Blick auf die Vergangenheit werfen. An der Stelle, also in den letzten Jahren, sind die Fahrergehälter deutlich angestiegen. Ja, Pascal Wehrlein zum Beispiel, der in Mexiko für Porsche gewonnen hat, soll zum Beispiel mit zu den teuersten Fahrern in der Formel E gehören. Es gab mal eine Zeit, da haben wir, auch hier im Podcast schon darüber gesprochen, dass die Fahrergehälter sich im Bereich von 800.000 bis 1 Million im Jahr etwa bewegen. Das ist schon einige Zeit her. Mittlerweile ist die Formel E deutlich professioneller geworden, deutlich gewachsen. Ja, und es ist sehr stark davon auszugehen, dass ein guter Fahrer für 800.000 Euro nicht mehr zu bekommen ist.
Ja, vielleicht für die Europasaison, aber ja. Sonst. Also genau. Ich gehe halt wirklich davon aus, dass das inzwischen, auch wenn ich leider keine Einblicke in die Gehaltslisten der Formel-E-Teams habe, aber 2 bis 3 Mal so hoch ist im Vergleich zu der Zahl, die wir damals im Raum hatten.
Genau, kann man an der Stelle davon ausgehen. Sie sagt, und das wären 2,5 bis 3 Millionen Euro pro Jahr. Das ist schon ganz nett, ja. Ich glaube, da kann man ganz gut mit auskommen.
Ich würde mich da nicht beklagen.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, natürlich ist klar, man kann den Fahrern nicht von heute auf morgen einfach das Gehalt kürzen. Ja, das funktioniert so nicht. Deshalb ist zunächst einmal, wie auch in der Formel 1, die Fahrergehälter in dem Budget von den 13 Millionen Euro, die du eben schon angesprochen hast, ausgenommen, ja. Es gibt bestehende Verträge, wo zum Teil, was das nicht ist, zum Teil, ich gehe fest davon aus, dass da auch die Gehälter fest drinstehen. Und da kann man jetzt an dieser Stelle natürlich schwierig eine Regelung einführen, die sagt, ja, ihr dürft aber nur maximal so und so viel bezahlen. Nein, bestehende Verträge sind gültig und haben Vorrang. Und die Fahrer haben die ja auch nicht ohne Grund in dieser Form unterschrieben, ja, sondern gehen davon aus, dass sie das entsprechende Gehalt dann auch tatsächlich bekommen. Denn Ja, da jetzt einfach zu sagen, nee, ja, es gibt jetzt ein Budget-Cap und damit sinken die Gehälter auf ein festgeschriebenes Maximum. Maximum wäre natürlich auch tatsächlich unfair gegenüber den Fahrern, die sich in diesem oder im letzten Jahr auch schon langfristig für die Zukunft gebunden haben. Ja, wir reden da zum Beispiel über die beiden Jaguar-Piloten. Ja, oder Max Günther hat ja auch bei Nissan einen langfristigen Vertrag unterschrieben vor der laufenden Saison. Ja. Daher ja, ist es schwierig, das mal eben so festzulegen. Aber ab der Aufstockung auf 15 Millionen Euro pro Jahr, was dann in Saison 11 der Fall sein wird, sind die Fahrergehälter dann tatsächlich im Geldtopf mit inbegriffen. Was natürlich auf der anderen Seite nicht heißt, dass die Fahrer nur noch maximal 2 Millionen verdienen dürfen. Ja, das ist es nicht, denn die Teams haben tatsächlich die Wahl, das Geld so einzusetzen, wie sie das wollen. Ja, wenn man dem Fahrer dann etwas mehr bezahlt, dann muss man an anderer Stelle halt einsparen. Und ja, im Endeffekt ist nur wichtig, was am Ende unter der Gesamtauflistung für eine Zahl drunter steht. Und da muss man dann unter 15 Millionen Euro pro Jahr bleiben. Tobi, gibt es denn neben den Fahrergehältern auch noch andere Ausnahmen von der Budgetobergrenze?
Erstmal ja. Also das gilt alles bis zum letzten Septembertag 2024 und ab dem 1. Oktobertag 2024 sind die Fahrergehälter dann Teil von dieser Grenze. Und erstmal sind auch kein Teil von dieser Budgetobergrenze alle Ausgaben, die ganz direkt auf die Bereiche Marketing, Finanzen, Rechtsgeschäfte oder Immobilien zurückfallen. Da könnten...
Ja. Immobilien ist natürlich schwierig, ja. Wir haben ja jetzt NIO zum Beispiel gehabt, die umgezogen sind in diesem Jahr. Wir haben Mercedes gehabt, die umgezogen sind. Ja, wenn die Immobilien da auch noch mit rein fließen würden, oh weia. Ja, holen wir uns jetzt einen teuren Fahrer oder ziehen wir in die neue Fabrik um?
Richtig, ja. Also deswegen, das ist der Grund, warum das da ausgenommen ist. Und es gibt auch noch eine ganze Reihe an so, in Anführungszeichen, nebensächlichen Dingen, wie so Verluste bei Wechselkursen. Eine Sache, über die man vielleicht erst im zweiten Moment nachdenkt. Aber zum Beispiel Teams, die in England ansässig sind, wir haben über Mercedes bzw. McLaren geredet, die wären so ein tolles Beispiel dafür. Die sitzen in England, müssen allerdings, wenn sie mit der FIA Zeug hin und her überweisen, das in Euro abhandeln. Und da kann es beim Wechselkurs halt mal zu dem einen oder anderen Verlust gehen. Und dieser Verlust zählt halt nicht in die Rechnung der Ausgaben ein. Das Gleiche gilt dann für Sachen wie Einkommenssteuer, die man abführen muss, oder Sozialversicherung etc. Kurz gesagt, der Kostendeckel bezieht sich ausschließlich auf das, was ein Team bzw. ein Hersteller wirklich zwingend dafür benötigt, dass die Rennautos sich bewegen, um die Rennoperationen zu betreiben. Für all das, was damit direkt zu tun hat, gibt es diesen Kostendeckel. Ich mag noch mal kurz ausholen zu diesem Unterschied zwischen Teams und Herstellern. Denn wenn man sich das so anhört, könnte durchaus die Frage aufkommen, was passiert denn jetzt bei den Werksteams? Was machen Hersteller, die ein eigenes Team haben? Zum Beispiel bei Porsche, bei Jaguar, bei Nissan, bei Mahindra etc. Und da ist es einfach so, alle müssen ganz klar ihre Team- und Herstelleraktivitäten trennen können. Nur Arbeitsschritte, die ganz klar den drei Bereichen Forschung und Entwicklung, Herstellung und Produktion oder drittens verpflichtende Wartungen sind, die dürfen über die Hersteller abgerechnet werden. Alles andere ist Teil von dem 13 bzw. 15 Millionen Kostendeckel der Teams. Das hört sich also alles ganz solide an. Das Regelwerk ist auch gar nicht so lang, wie man sich das vielleicht vorstellt. Das sind 2 Dutzend Seiten oder sowas, dann sind wir schon durch damit. Wirft allerdings für mich die Frage auf, gut gedacht, aber wer überwacht denn diesen Kostenrahmen, Tobi?
Ja, da hat der Weltautomobilverband FIA die sogenannte Cost Cap Administration geschaffen. Das ist eine Behörde, sag ich mal, schon fast, innerhalb der FIA, die sich tatsächlich ausschließlich damit beschäftigt, zu überprüfen, ob die entsprechenden Teams und Hersteller die Budgetobergrenzen einhalten. Das ist auch die gleiche Behörde, die für die Einhaltung in der Formel 1 zuständig ist. Das ist jetzt keine spezielle Formel-E-Erfindung, ja, sondern ja, da sitzen tatsächlich Experten, die sich auch mit dem Thema richtig gut auseinandersetzen können und richtig viel Ahnung davon haben, um tatsächlich auch zu überprüfen, ob alle Teams tatsächlich sich an die Regeln halten. Der Ablauf ist so, die Teams müssen Finanzberichte schicken, und zwar in jedem Jahr an diese Cost Cap Administration. Und da wird dann jedes einzelne Dokument geprüft, und sollten da Unstimmigkeiten auftauchen oder auch nur ein Verstoß vermutet werden, darf diese Cost Cap Administration an dieser Stelle Untersuchungen einleiten. Wenn dann ein Regelbruch vorliegen sollte, dann findet eine direkte Kommunikation zwischen der Cost Cap Administration und den betroffenen Teams bzw. Herstellern statt, ja, wo über das Thema gesprochen wird. Und sollte es tatsächlich so sein, dass dieses Cost Cap nicht eingehalten wurde und es zu einem Regelbruch gekommen ist, kann man da auch, ich sag mal schon fast Weltautomobilverband-like, schon ein bisschen Absprachen treffen, wie man drauf reagiert. Das ist ja, nein, ich übertreibe es an der Stelle jetzt nicht. Ich glaube, das Thema sollte man an der Stelle auf sich beruhen lassen.
Jean Todt ist ja weg.
Ja, genau. Ja, da kann ja bei kleineren Verstößen verhandelt werden, und da werden auch dann direkt Sanktionen festgelegt. Das können natürlich Geldstrafen sein. Es können aber auch, ich denke, bei größeren Verstößen direkt Punkte für die WM abgezogen werden. Es können Testbeschränkungen oder Qualifying-Sperren verhängt werden und noch diverse weitere Optionen. Bei richtig schweren Verstößen kann allerdings auch der Ausschluss aus der Weltmeisterschaft oder auch eine Sperre für einzelne Rennen ausgesprochen werden. Das ist erstmal Verhandlungssache. Es wird seitens dieser Cost Cap Administration wird ein Vorschlag unterbreitet, und wenn das Team sich dazu entschließen sollte, diesen Vorschlag nicht anzunehmen, dann geht das Ganze vor ein Vier-Schiedsgericht, also wo unabhängige Richter für den Weltautomobilverband drin sitzen und dann darüber diskutieren, wie der Verstoß gegen dieses Cost Cap zu bestrafen ist. Und ich glaube, es liegt im Interesse von allen, dass da alle Teams, Hersteller nach den Regeln spielen und es ja nicht so weit kommen wird, dass tatsächlich das FIA-Schiedsgericht mal entscheiden muss, wie denn mit einem mutmaßlichen Verstoß gegen das Cost Cap umzugehen ist.
Nun bleibt zum Schluss noch die Frage: Löst dieser Kostendeckel die finanzielle Ungleichheit in der Formel E? Und da muss ich sagen, das ist wirklich noch nicht ganz so sicher. Weil, wenn man das mal zusammenrechnet, dann können die Hersteller in den nächsten 4 Jahren stolze 106 Millionen Euro ausgeben. Festgehalten, ne? Das sind 4 Saisons mit dem Einsatzteam und alle 2 Jahre kommt eine neue Antriebshomologation dazu. Das ist ja auch ein Ergebnis aus der Corona-Zeit, dass die Hersteller nur noch alle 2 Jahre einen neuen Motor, neuen Inverter, neues Getriebe und so weiter vorstellen dürfen. Und dann wird dieses Paket für 2 Jahre eingesetzt. Zusammengerechnet in den nächsten 4 Jahren 106 Millionen Mäuse. Und das ist ein Budget, mit dem Porsche und Nissan und Jaguar nun mal einfach viel mehr anfangen können, als die, ich nenne sie immer ein bisschen zähneknirschend, kleinen Hersteller, Mahindra oder NIO, die einfach ein kleineres Budget von Haus aus haben. Und für die ist diese 106 Millionen Euro Marke wahrscheinlich eine andere Hausnummer einfach als für den großen Hersteller Porsche. Nichtsdestotrotz, der Kostendeckel ist in den Augen vieler im Fahrerlager längst überfällig, da sind sich eigentlich alle einig, aber einigen geht dieser Schritt halt nicht weit genug. Unter anderem Andretti hat das ja schon öffentlich klar gemacht, ich glaube bei unseren Kolleginnen von Autosport aus England, wo dann Roger Griffiths, der Teamchef, sagte, wir hätten uns auch eigentlich, jetzt sind wir bei 13 Millionen angekommen, es hätten auch gern ein paar Millionen Euro weniger sein können für uns als Team, ist das, also ist okay, aber es dürfte gerne noch ein bisschen strenger gezogen werden, der Gürtel.
Jetzt, wo sie nicht mehr BMW im Hintergrund haben, die ordentlich Kohle reinbuttern.
Das ist richtig. Also das ist genau das, was du sagst. Das ist halt dieser Unterschied zwischen den mehr oder weniger ressourcenstarken Entitäten, den Herstellern zum Beispiel oder den Teams. Und ich vermute jetzt einfach mal, ein bisschen ungewöhnlich pessimistisch für mich, dass diese finanziellen Unterschiede, die es jetzt schon gibt zwischen den ressourcenstarken und schwachen, bleiben, nur halt jetzt innerhalb von einem einheitlichen 13 bzw. 15 Millionen Rahmen. Welche Auswirkungen genau der Kostendeckel haben wird, das bleibt also erstmal abzuwarten. Alle sind sich trotzdem einig, es ist eine gute Sache, dass es diesen Kostendeckel gibt. Und ich hoffe einfach, dass wir in dem letzten Kapitel mal ein bisschen zusammenkehren konnten, was da alles neu ist und was sich alles ändert und warum das so wichtig ist. Was ist deine Meinung, Tobi, dazu?
Meine Meinung ist, dass wie du auch schon gesagt hast, dass das die Unterschiede wahrscheinlich nicht komplett eliminieren wird. Wie gesagt, ich denke nicht, dass die kleineren Teams die 106 Millionen Euro, die du angesprochen hast, in den kommenden 4 Jahren ausgeben werden, ja, sondern da reden wir über deutlich kleinere Zahlen. Aber es ist ein Schritt in die richtige Richtung und ich hoffe, dass das auch eine positive Auswirkung auf die Zukunft der Formel E haben wird.
Positive Auswirkungen auf jeden E-Pod von uns hat auch die folgende Rubrik. Das ist Tobis Teleskop.
Tobis Teleskop.
Die E-Pod-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E.
Heute werfen wir mit dem Teleskop einen Blick auf den elektrischen Motorsport im Bereich der Mikromobilität. Nämlich geht es um Rennen mit E-Scootern. Die von Lucas di Grassi mitgegründete E-Scooter Championship hat ihren Rennkalender für die Debütsaison 2022 bekannt gegeben. Nach dem Saisonauftakt in London geht es im Mai noch nach Sion in die Schweiz, bevor dann Rennen in Frankreich, Italien und Spanien anstehen. Das Saisonfinale soll dann im Oktober in den USA stattfinden. An diesen Orten sollen also die 30 Piloten mit ihren bis zu 100 km/h schnellen E-Scootern gegeneinander fahren. Tobi, als Berliner Junge bist du doch mit E-Scootern durchaus vertraust. Wäre denn so eine Rennsportkarriere nichts für dich?
Auf gar keinen Fall. Hallo, 100 km/h, bist du wahnsinnig? Nein, auf gar keinen Fall. Ich hab mich mal, also ja, ich bin schon mal E-Scooter gefahren, klar, gar keine Frage, aber ich habe mir da mal richtig böse den Knöchel aufgehauen und habe bis heute eine Narbe von diesem E-Scooter am linken Fuß. Und seitdem habe ich so ein bisschen, weiß ich nicht, Angst einfach vor E-Scootern. Bin das noch einmal danach gefahren, nämlich mit dir zusammen bei der IAA damals, anno 2019, als Mercedes das erste Formel-E-Auto vorgestellt hat. Und das war wirklich rasant. So ein kleiner Kurs abgesteckt in Frankfurt auf der Messe. Und dann sind wir da über Buckelpisten gefahren und verschiedene Untergründe ausprobiert. Das war sehr spaßig. Aber das ist auch genügend Adrenalin für mich. Ich muss auf gar keinen Fall 100 km/h mit einem E-Scooter fahren. Bekloppt bin ich, aber so bekloppt dann doch nicht.
Sehr schön.
Aber du wirktest damals in Frankfurt so auf mich, als hättest du da so ein bisschen Blut geleckt und als wäre das was für dich. Und dann, das möchte ich zu Protokoll geben, beim Berlin-E-Prix letztes Jahr bist du auch ständig mit dem Scooter zur Strecke gefahren und wieder zurück.
Ja, ich bin ja in meiner Jugend, ja, also damals, als ich noch jünger war als du jetzt, ja, das manche mögen sich erinnern, damals wurde noch mit D-Mark bezahlt.
Also unter 10 Jahren, ja.
Ja, ich bin ja da auch relativ oft Motorrad gefahren, von daher habe ich dann allerdings, seitdem ich ja, volljährig bin, grundsätzlich auf motorisierte zweirädige Fortbewegungsmittel verzichtet. Daher habe ich tatsächlich bei der IAA zum ersten Mal auf so einem E-Scooter gestanden. Und ich finde es gerade wenn man in Berlin ist, relativ praktisch, von einem Ort zum anderen zu kommen, wenn man vielleicht auch Corona-bedingt nicht unbedingt die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen will. Ja, da ist so ein E-Scooter schon ganz praktisch. Was war das? Ich hatte 2,5 Kilometer, glaube ich, von meinem Airbnb zum Flughafen Tempelhof. Und ja, also ganz ehrlich, ob man da jetzt tatsächlich zu Fuß geht oder so ein E-Scooter benutzt, das macht schon auf jeden Fall einen großen Unterschied. Da ist man mit dem E-Scooter ja in einer Viertelstunde da, während man zu Fuß locker eine halbe braucht.
Ich frage mich nur, was man mit dieser E-Scooter-Serie bezwecken will, außer für Spielspaß und Spannung zu sorgen. Sonst ist der Motorsport doch immer, hat den Ruf, das große Technologielabor zu sein, wo man bahnbrechende Erfindungen tätigt für die Zukunft der Industrie. Aber vielleicht bin ich da einfach in meiner Perspektive nur zu sehr beschränkt. Ich weiß nicht, aber ich frage mich, was man da bahnbrechendes an E-Scooter-Technologie entwickeln soll. Das Einzige, was mir da einfällt, wäre Sicherheit, aber ob da so viel noch was noch geht, keine Ahnung. Mehr Performance holt man, also will man aus so einem Straßen-E-Scooter, glaube ich, nicht rausholen.
Nee, kann ich mir an der Stelle auch nicht vorstellen, aber ja, ich denke, es wird auf jeden Fall ganz witzig anzusehen sein, wenn da wirklich 30 Fahrer mit E-Scootern bis zu 100 km/h schnell durch die Stadt düsen. Stelle ich mir spannend vor.
Und im Mai geht's los in London. Jetzt geht's erstmal los bei uns mit der Rubrik Grid Dummies. Ihr kennt sie alle und die darf heute nicht fehlen. Das ist unser Formel E Quiz, für das Tobi und ich vor dieser Episode jeweils 3 Fragen vorbereitet haben. Die stellen wir uns jetzt und am Ende sind wir alle einfach ein bisschen klüger. Und ich möchte heute mit einer Kostendeckelfrage anfangen, Tobi. Wir haben vorhin gehört in dem großen Überblick, dass Sozialversicherungsbeiträge ausgenommen sind. Aber eben nicht immer. Und jetzt wird's richtig technisch und ich hoffe, dass ich dich damit einfach ein bisschen aus der Reserve locken kann. Ab welchem Prozentsatz des Bruttogehalts der MitarbeiterInnen sind Abgaben an die Versicherung ein Teil vom Kostendeckel? Die Antwort auf diese Frage, die steht in dem Artikel dazu.
Ich habe den Artikel vor der Aufzeichnung noch gelesen. Ich habe im Kopf, dass eine ziemlich krumme Zahl drin steht. Im Zusammenhang mit Sozialversicherungen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich meine, es wären 15,8%.
Das ist gut geraten. Und die Nachkommastelle stimmt auch. Es sind allerdings 13,8%.
Ja. Mist.
Ich weiß aber auch wirklich genauso wenig wie du, warum das 13,8% sind. Vielleicht ist das irgendwie...
Vielleicht ist das Mittel an Sozialversicherungskosten in Großbritannien.
Ja, irgendwie von allen Ländern, wo Formel-E-Teams ansässig sind. Irgendwie in Frankreich mit E-Dams und Nissan und Deutschland. Wenn Porsche gewinnt, läuft ja die deutsche Hymne. USA, keine Ahnung. Haben die überhaupt Sozialversicherungssätze? Keine Ahnung, die USA. Naja, das ist jedenfalls die Zahl, ja.
Okay, meine erste Frage an dich, Tobi, die dreht sich um Los Angeles. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber in Los Angeles war so eine Veranstaltung, die auch bei Personen aus dem Formel-E-Umfeld relativ beliebt war, nämlich der Super Bowl. Antonio Felix da Costa ist da gewesen, aber er war da nicht alleine. In den sozialen Medien war ein Foto zu sehen, wo der gute Portugiese mit 7 anderen Personen in Los Angeles an einem Tisch sitzt. Die allermeisten davon aus dem Formel-E-Umfeld. Kannst du mir denn 5 von diesen 7 Personen nennen?
Okay, eine Frage für den Boulevard, Tobi.
Richtig.
Ich dachte erst, du redest von der Consumer Electronics Show und dass wir wieder über das Las Vegas E-Race von 2017 reden heute. Das ist mein Thema, da wäre ich auch voll dabei gewesen. Aber wir reden über den Super Bowl. Es ist ja so eine ganz große Freundestruppe, die da immer mit dabei ist, die sich um den Da Costa versammelt. Und da gehört unter anderem der ProSieben-Experte Daniel Abt dazu. Da bin ich mir sehr sicher, dass der dabei gewesen ist.
Ist richtig.
Und dann im Stadion neben dem Da Costa und Mitch Evans stand. Die alte GP3-Truppe, also aus 2013 oder 12 oder sowas. Dann war zu meinem Überraschen noch Norman Nato dabei, der da mitgereist ist. Und eigentlich würde ich sagen, es müsste auch Stoffel van Dorn sein, der allerdings nach dem Mexiko-Rennen wieder nach Hause gefahren ist und nicht zum Super Bowl, soweit ich weiß. Ich brauche noch einen Fahrer. Wer ist da mitgereist zum Super Bowl?
Also wen hast du denn jetzt gesagt? Du hast Daniel abgesagt, du hast Mitch Evans gesagt und Norman Nato.
Mhm. Puh. Boulevard-Tobi lässt sich gehen momentan so ein bisschen. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht Connor Daly dabei gewesen ist. Der ist zwar nicht aus dem Formel-E-Umfeld, aber auch immer gut befreundet gewesen mit den dreien. Jack Dennis glaube ich nicht, Oliver Askew glaube ich nicht. Dan Ticktum ist zu kurz dabei, um richtig Buddy zu sein mit den Leuten. Den würde ich am ehesten noch beim Super Bowl sehen. Der darf dann nächstes Jahr mitreisen. Boah, mir fällt kein Fünfter mehr ein. Muss ich gestehen, leider.
Also, Daniel Abt war ja beim Super Bowl. Das wissen wir. Und du hast auch vollkommen richtig gesagt, Mitch Evans war mit Antonio Felix da Costa da. Neben Antonio Felix da Costa gesessen, den du nicht genannt hast, hat aber Nick Cassidy.
Der ist auch ein Typ für American Football. Ja.
Mit dabei war Norman Nato, wie du richtig genannt hast.
Ja.
Und auch mit dabei war Stoffel Van Dorne.
Oh, hätte ich mal den Gedanken durchgezogen. Okay.
So, den letzten, den du allerdings auch nicht genannt hast, der dabei war, war Tom Blomqvist.
Der nächste aus dem LMP2-Auto. Oh, da hätte ich ja mega drauf kommen müssen. Das ist ja
genau,
unangenehm.
Genau, ist im Endeffekt die komplette LMP2-Truppe zusammen gewesen, zusammen mit den Formel-E-Buddies Daniel Abt und Nick Cassidy. Und mit Jeffs. Kann ich dir leider keinen Punkt für geben.
Nee, dann bleibt's bei einem 0-0. Du könntest vielleicht jetzt aber vorziehen, wenn du mir ein bisschen was erklärst zu den Pro7-Einschaltquoten. Die sind ja gestiegen zwischen den Rennen in Saudi-Arabien und Mexiko. Das freut die Senderfamilie bestimmt sehr. Bemerkenswert war allerdings, dass die Marktanteile bei der Vorberichterstattung, wie schon in Diriyah, höher als beim Rennen in Mexiko selbst waren. Woran liegt das laut ProSieben?
Ich meine, mich erinnern zu können, weil ich es nämlich auch selber gesehen habe. Ich habe den Beginn der Vorberichterstattung bei ProSieben nicht verpassen wollen, hatten deshalb schon an den Minuten vorher den Fernseher angemacht habe, dass es an der Sendung lag, die vorher gelaufen ist, nämlich die Stapelshow gewesen sein und dass da relativ viele Zuschauer anschließend noch zumindest in den Vorbericht der Formel-E-Übertragung hineingeguckt haben.
Vollkommen richtig erklärt. Dieser Überhang von der Stapelshow vorher ist laut ProSieben der Grund dafür. 1-0 für dich.
Tobi, meine nächste Frage dreht sich um den Fanboost. Der ist ja immer noch in der Formel E vorhanden. Ich glaube, so kann man es ausdrücken, auch genau in dieser Stimmlage.
Manch einer merkt gar nicht mehr, dass es den Fanboost gibt. So sportlich relevant ist der.
Genau. Aber wenn man sich mal anguckt, wer ihn alles bekommen hat, Nick de Vries, Antonio Felix da Costa, Antonio Giovinazzi und Stoffel Van Dorne, 4 der 5 Fanbus gingen in diesem Jahr immer an dieselben Fahrer, sodass jeweils immer nur einer für die anderen Piloten übrig blieb. Kannst du mir denn sagen, welche 3 Fahrer sich in den ersten 3 Rennen der Saison den 5. Fanbus untereinander aufgeteilt haben?
Ich meine, mindestens 2 benennen zu können, weil die beide den in einem Zweikampf angewendet haben. Das müssten nämlich Jean-Éric Vergne in Diriyah und Lucas Di Grassi in Mexiko gewesen sein. Aber wie bei der Super Bowl-Liste fällt mir der letzte Name wirklich nicht ein. Wer kriegt denn sonst noch Fanboosts? War das Jake Dennis? War das Oliver Askew, der viel Rückenwind hatte oder sowas von seinen Fans? Dan Ticktum hat, glaube ich, keinen gehabt. Ich denke an die Rookies gerade. Was waren die Fahrer, die du aufgezählt hast? Das sind ja die üblichen Verdächtigen.
Genau, richtig. Ich würde dir trotzdem den Punkt geben für 2 richtige Antworten. Hatte ich so vorgesehen, da du 2 von 3 genannt hast. Jean-Éric Vergne beim 2. Diriyah-Rennen war komplett richtig, der ihn übrigens zwar gedrückt hat, aber nicht verwenden konnte, weil eine Sekunde, nachdem er ihn gedrückt hat, das Safety-Car kam, korrekt.
Genau.
Und Lucas de Grassi im Zweikampf in Mexico City ist auch richtig. Beim Saisonauftakt hatte Mitch Evans den Fanboost. 1-1.
Das ist ja freundlich von dir. Dann gehen wir in die Entscheidungsfrage. Und meine Entscheidungsfrage bezieht sich auf die Fotostrecke, die wir in dieser Woche gebracht haben auf eFormel.de. Da haben wir uns mit dem elektrischen Motorsport allgemein beschäftigt. Da gibt's viel zum Klicken und zum Wischen von aktiven Rennsportserien, die mit Elektropower unterwegs sind oder zumindest Pläne haben, auf voll elektrische Power umzusteigen. Es ist jetzt allerdings nicht so, dass der Motorsport da in diesem aktuellen Umbruch der Elektrifizierung ganz neues Terrain beschreitet. Elektrische Rennautos, die waren auch schon in der Frühzeit des Automobils für Rekorde gut. Welchen Rekord brach denn die legendäre La Jamais Contente und in welchem Jahr?
Tja, Tobi, da fragst du genau den Richtigen. Ich bin nämlich dabei gewesen.
Du hast das Auto geladen vorher. Standst mit dem Kabel daneben und hast den Strom reingepumpt. Die Elektronen einzeln abgezählt.
Ja, das war damals noch so. Nein, ich habe es auch gelesen in dem Artikel. Ich meine, mich erinnern zu können, es wäre 1899 gewesen. Und es war tatsächlich das erste Auto, das schneller gefahren ist als 100 km/h.
Und das nur mit Elektropower. Und das ist vollkommen richtig. 2-1 für dich. Jetzt wird's spannend.
Ja, was ja kaum jemand weiß, tatsächlich waren damals Elektroautos sogar verbreiteter als Verbrennungsmotoren, also als Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren. Aber das hat sich dann geändert, nachdem es gelungen ist, ein Tankstellennetz zu etablieren, im Gegensatz zu einem Ladenetz. Und von daher war man da sehr schnell mit einem Verbrennungsmotor deutlich, deutlich flexibler, was die Reichweite anging, als mit den Akkus des frühen 20. Jahrhunderts, die Reichweite sehr, sehr stark beschränkten und den Vorteil gegenüber eines Pferdegespanns sehr überschaubar machten. Ja, wie gesagt, Story of my youth. Ich erinnere mich. die letzte Frage für dich. Auch wenn er nach seiner Zeitstrafe für die Kollision mit Stoffel van Dorne aus den Top 10 fiel und keinen Zusatzpunkt erhielt, war es Lucas di Grassi, der in Mexiko die schnellste Runde des Rennens fuhr. Es war seine 9. schnellste Runde insgesamt und damit liegt er nun in dieser Statistik auf dem ersten Platz. Kannst du mir denn auch sagen, mit wem er sich den ersten Platz in dieser Statistik teilt?
Also welcher Fahrer die meisten schnellsten Runden hat, neben die Grassi?
Richtig. Und zwar unabhängig vom Zusatzpunkt, der ja seit ein paar Saisons nur für die Top 10 vergeben wird.
Boah.
Ich gebe dir noch einen Tipp. Es ist der einzige absolute Rekord, den dieser Fahrer in der Formel E hält. Also es ist kein Fahrer, der auch noch andere Rekorde hält.
Okay, das macht's natürlich viel spannender. Weil ich hätte jetzt rausposaunt, natürlich, das muss der Sebastian Buemi sein. Buemi, der ja schon seit Tag 1 dabei ist. Aber wenn du diese Einschränkung machst, dann kann das ja nicht der Sebastian Buemi sein, der die Rekordlisten anführt in Sachen Podien zum Beispiel oder Pole Positions, da ist er ja immer oben dabei.
Naja, die Grassi führt die Statistik für Podien an, aber bei den Siegen ist Buemi noch vorne, ja.
Ja, also das kann Buemi also nicht sein. Es muss also jemand anderes sein, der lange dabei ist und da gibt's eigentlich nur noch Sam Bird, der alle Rennen bestritten hat. Jetzt ist allerdings die Sache, dass auch noch andere Fahrer ganz schön erfolgreich gewesen sind und die nicht mehr fahren. Und das wäre jetzt so ein typischer Tobi-Wirtz-Twist, wenn Sam Bird halt einfach noch irgendeinen anderen Rekord meinetwegen hält und in seinen Virgin-Zeiten und Jaguar-Zeiten zwar gut dabei gewesen ist, aber Ich habe den nie als Typen im Kopf, der die meisten schnellsten Rennrunden gemacht hat.
Wen hast du denn da im Kopf? Ich frage mal so.
D'Ambrosio und Abt. Die nächsten zwei in der Liste der ewigen Rennstarts. Und eigentlich kommt davon nur Daniel Abt in Frage, weil Jerome D'Ambrosio in seinen Zeiten bei Dragon echt selten schnell gefahren ist. Also, der hat dann für Mahindra später noch einen Rennsieg geholt und alles. Aber weil Daniel Abt bei Abt Sportsline bzw. Audi oft genug schnelle Runden fahren konnte und er allerdings lange genug schon aus der Formel E raus ist, dass er in allen anderen Rubriken potenziell überholt werden konnte und ich mit diesem Tobi W-Twist rechne, sage ich, es ist Lucas de Grassis alter Teamkollege Daniel Abt.
Okay. Der Buemi, den du angesprochen hast, der bringt es auf 7 schnellste Rennrunden. Er hält verdammt viele Rekorde in der Formel E. Die meisten Siege, die meisten dritten Plätze, die meisten Poles. Aber 7 ist weniger als 9. Damit hält er den Rekord für die meisten schnellsten Runden nicht. Sam Bird hast du auch angesprochen. Auch schon lange dabei, 87 Starts in der Formel E. Hat nicht die meisten Siege, nicht die meisten zweiten, dritten Plätze, hat nicht die meisten Poles, hat nicht die meisten Punkte. Hat also sonst keinen absoluten Rekord, den er hält. Sam Bird hat in seiner Formel-E-Karriere einige Schnellzonen gefahren. Bis zum heutigen Tag
sind aber es, keine 9?
Bis zum heutigen Tag sind es auch 7, wie Sebastian Buemi. Tatsächlich ist es so.
Das sind, also muss ich sagen, mehr als ich gedacht habe von Sam Bird.
Tatsächlich ist es so, 9 schnellste Runden hat neben Lucas Di Grassi tatsächlich Daniel Abt.
Ja! Oh, geil. Typischer Tobi W-Twist. Einfach den inaktiven Fahrer genommen. Ja, geil. Oh, das freut mich, dass ich meine Statistikfrage von Tobi Wirz bestanden habe. Dann gehen wir hier 2-2 raus, oder?
Ja, sieht so aus.
Geiler Dorsch. Sehr gut. Und jetzt machen wir einen Haken dran. Wir zeichnen schon über eine Stunde auf und das, obwohl eigentlich gar nichts passiert ist. Irgendwie sind wir dann doch zwei Labertaschen, die dann eine ganze Episode füllen können mit so lustigen und unterhaltsamen Dingen. Ach, das hat heute Spaß gemacht, Tobi.
Auf jeden Fall. Und wir hatten natürlich zwar wenige Themen, aber gerade mit dem Kostendeckel ein sehr, sehr großes und umfassendes Thema, das wir auch sehr, sehr stark in die Tiefe behandelt haben. Von daher ja, ist es in meinen Augen nicht verwunderlich, dass wir dann doch eine etwas längere Aufzeichnung hinbekommen haben.
Wir machen jetzt jedenfalls erstmal Sonntag und legen ein bisschen die Füße hoch. Es scheint die Sonne, vielleicht gehe ich auch nochmal in die frische Luft oder sowas. Es wird alles ein bisschen frühlingshaft bei mir hier vorm Aufnahmezimmer. Ist auch mal schön, nach so viel dunkler Jahreszeit mal ein bisschen Sonnenschein zu bekommen. Und ich würde einfach sagen, wir drücken jetzt auf den Outro-Knopf und hören uns beim nächsten Mal wieder, Tobi.
Alles klar, machen wir so.
Dann bis bald.
Ciao.
Tschüss.